ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich stelle euch im Rahmen dieses Podcasts ja sehr gerne deutsche KünstlerInnen vor, die mit ihrer Originalität und ihren Texten so viele begeistern, wenn man sie erst einmal entdeckt hat. Wir reden hier von interessanten Persönlichkeiten, die alle ihre Geschichten haben, sowohl Tiefe als aber auch Humor. Wir leben ja in einer Zeit, in der wieder, auch dank Instagram, mehr Gedichte gelesen werden und in der LiedermacherInnen wieder mehr zugehört wird.
Talk mit Thies.
Mein Name übrigens heißt auf Ungarisch, Soralesch heißt auf Ungarisch Scheiße abseits. Ich bin so ein Turnbeutelvergesser. Ich habe einfach in Leipzig auf der Straße alles Equipment stehen lassen und bin mit dem Auto losgefahren. Und die Crew war schon unterwegs. Vor allem, ich war nicht mehr glücklich mit gehypt werden. Das ist wie gelobt werden für was. Lob ist scheiße. Lob braucht keine Sau. Kein Kind braucht Lob. Das ist Quatsch. Dann muss ich sagen, finde ich nämlich total spannend und schön auch dieses Bild. Trauer ist wie Liebe, die kein Zuhause hat. Dann ist das Ding ja wirklich ein paar Tage, nachdem das rauskam, in so einer Schlager-Playlist gelandet.
Ist es das? Okay,
obwohl witzig. Ich Ficken und Fußball und all die Sachen sage da
drin. Ja, aber du hast Netflix drin und dann geht's wieder.
Ja, wahrscheinlich. Früher war es ja noch krasser, immer verschränkte Arme und dann so Mädelzeiger schon mal, ob du Gitarre spielen kannst, gell? Und ich bin ja so jemand, wenn du mir sagst, du kannst es nicht, dann wird's lustig. Ja. Dann bin ich gechallenged. Ich mag das.
Sarah Lesch ist eine unserer erfolgreichsten Liedermacherinnen. Viel Poesie, viel Haltung. Sie verarbeitet gerne alltägliche Erlebnisse in ihren Songs. Und das Besondere an ihr, sie ist sowohl ein Kind des Ostens als auch des Westens. Sie wurde in Sachsen geboren, hat dann aber lange in Baden-Württemberg gelebt, war ursprünglich Erzieherin in Tübingen, wurde sehr früh Mutter mit 18, hat die ersten Songs damals in der Küche aufgenommen. Ihr Debütalbum hieß deshalb auch Lieder aus der schmutzigen Küche. Und das erste Lied, das sie damals geschrieben hat, Der Kapitän, handelt von ihrem Schwiegervater Stefan Schmidt, der 2004 aus einem kaputten Schlauchboot 37 afrikanische Bootsflüchtlinge gerettet hat und in Italien dafür angeklagt wurde. Ihr vielleicht bekanntester Song, das ist Testament, der wurde zu einer Art inoffiziellen Hymne bei vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus mit Zeilen wie »Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm« oder »Denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder«. Über ihren Weg und wie das alles angefangen hat mit der Musik, erfahrt ihr ganz viel in dem Podcast, den wir vor 2 Jahren aufgenommen haben. Den findet ihr unter dem Titel »Viele so wie ich haben Selbstzweifel, aber du musst es einfach trotzdem machen«. Sarah schreibt sehr detaillierte Texte über Liebe, über Zweifel, über Mutterschaft. Sie schreibt sehr alltagspoetische Texte, so auch auf dem 2026er-Album Poesie und Widerstand. Und da finden wir tolle Zeilen wie »Keine Angst vor der Nacht, denn wir brauchen es dunkel, um uns zu finden«. Oder aber »Du hast den Park angezündet und gesagt, Baby, du sollst nicht frieren«. Und der alte Hund vor dem kleinen Späti fing an zu kläffen, aber raus kam kein Gebell, sondern Feels Like Heaven. Da ist eine Originalität in den Bildern, die eine solche Kraft hat, aber eben auch sehr berühren kann. Und so ein schönes Wort wie Bohrmaschine, Schrauben, Zaubermaus gibt es in dem Song Die allerschönste Frau der Stadt.
Ich habe den Kärmchen und dein Haus auf Malle und egal wen ich begehr, ich krieg sie alle.
Auch das hier sind schöne Zeilen. Schöne Worte gibt's im Dutzend billiger. Und das Herz ist ein lausiger Hund und ist mit ein bisschen Getätschel zufriedengestellt. Heißt es in 2 von Liebe.
Keine Liebe fühlt sich so richtig an wie die falsche. Begreife ich das nun oder muss ich das erst noch studieren? Manchmal reden 2 von Liebe.
Wir sprechen in diesem Podcast über chaotische Tourerlebnisse, über ihre Begegnung mit dem Dalai Lama, über die dunklen Seiten des Künstlerlebens und warum sie sich mit 40 besser fühlt als mit 30. Richtig schöne Stunde war das wieder. Richtig schöne Stunde.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag.
Moin, moin.
Moin.
Du hast ja auch irgendwie so eine durchaus eine Bindung zu Hamburg, oder?
Auf jeden Fall.
Weil Hamburg taucht ja auch immer mal wieder auf.
Hm.
auch im neuen Album.
Ja, das stimmt.
Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, denn dein Herz, merken wir auch an diesem neuen Album, schlägt immer laut anstatt leise. Oder es ist leiser als beim letzten Album, aber laut schlagen tut es trotzdem. Neulich hast du auch im Newsletter hast du geschrieben, ich brauche Entschleunigung und viel mehr Nähe und Zeit für die Menschen, die mir wichtig sind. Mhm. Deswegen sitzen wir jetzt zusammen.
Genau, du und ich, wir Wärmflaschenfreunde.
Das stimmt, wirklich. Also ich weiß das so zu schätzen, wie oft ich das zitiere, dass du das abgesegnet hast. Ich sage immer, die Sarah, die ist so eine coole Braut und die hat so ganz viele Tattoos und die liebt Wärmflaschen. Und die hat gesagt, das ist völlig okay, wenn du Wärmflaschen hast. Das hat nichts mit deiner Männlichkeit zu tun.
Hat ja auch nichts mit meiner Männlichkeit zu tun, weißt du? Meine Männlichkeit würde dadurch auch überhaupt nicht weniger.
Oder?
Nee.
Ja, ich habe es erst letzte Woche wieder, als ich mit Ildiko von Kürti, ich weiß nicht, ob das eine Autorin.
Ich liebe Ildiko von Kürti.
Ja?
Also ja, natürlich. Das ist eine, also wirklich Wahnsinnsfrau. So intelligent auch und so. Ich liebe das auch, dir dazuzuhören. Wann sendest du das? Das will ich alles anhören.
Ja, das kannst du. Ist schon zu hören.
Ich liebe, wie sie redet auch. Also, sie hat so eine schöne Stimme. Na egal.
Man hört ihr sehr, sehr gerne zu. Und sie ist ja auch so eine Powerfrau, unglaublich erfolgreiche Autorin. Und die kann auch richtig toll schreiben. Mhm. Und dennoch ein Mensch, was man ja nie vermuten würde, voller Ängste, voller Unsicherheit, findet sich die ganze Zeit nur hässlich. Aber erzählt es sehr offen. Hättest du auch nicht gedacht, oder?
Doch. Mich wundert, ich finde sie natürlich nicht hässlich und habe mir das deswegen gedacht, sondern weil ich mich ja schon seit vielen Jahren damit beschäftige, dass es irgendwie auch, ja, ich, für mich ist das ja im Grunde daher so ein bisschen, dass wir alle in zwei Kategorien eingeteilt worden sind, um irgendwie dem Krieg und dann dem Kapitalismus oder beidem irgendwie gleichzeitig dienlich zu sein, wurde gesagt, so ihr seid die und ihr seid die und ihr schämt euch bitte für das und ihr schämt euch für das. Aber auf jeden Fall schämt ihr euch alle. Jeder für was anderes. Ja. Und ihr könnt das nicht und ihr könnt das nicht. Und jetzt schämen wir uns alle, auf jeder auf seiner Seite und dazwischen gibt es noch ganz viel mehr und in uns gibt es noch ganz viel mehr als das.
Ja.
Und das ist für mich ein total gewaltvolles System, worüber ich mich nicht mehr wundere. Also ich weiß, dass wir alle Selbstwertprobleme haben. Also die einen natürlich mehr und die anderen weniger. Aber ja und irgendwie ist ja auch aber dieses Zweifeln und so, ne, das gehört ja auch irgendwie trotzdem, wenn man jetzt mal so über die Kunst und so, ne, dann gehört das irgendwie auch dazu, oder?
Ohne Zweifel also, keine Kunst.
Ja, und dieses auch ganz tief in Gefühle gehen. Also das ist ja dann genau, wenn du gar nicht so wahnsinnig tief in Gefühle reinpurzelst, wie wir das vielleicht, und dann würdest du ja auch nicht so empathisch zum Beispiel Charaktere erfinden können, wie Ildiko oder halt auch so tief in so eine Geschichte einzusteigen und sich das alles vorzustellen, braucht man eine lebendige Fantasie und das kann einem natürlich auch zum Verhängnis werden. Ne?
Ja.
Da stellt man sich selber hässlicher vor, als man ist. Einfach, weil man so eine gute Fantasie hat. Plötzlich sind die Ohrläppchen länger. So schnell geht das.
Das ist ganz schlecht, wenn man zu viel Fantasie hat, weil man sich dann einfach so viele Dinge vorstellen kann. Und Ildiko hat ja so crazy Sachen gemacht. Also gut, mit ihrer Flugangst ist sie dann doch zum ersten Mal nach New York geflogen und sie hat ja dazu auch noch Höhenangst und auch noch Klaustrophobie. Deswegen fühlt sich selbst in diesen Straßenschluchten einfach total unwohl in New York. Aber das ist etwas, das können, glaube ich, viele machen. Dann ist sie auf dem Festival in Wacken gewesen. Da warst du auch schon bestimmt.
Nee, leider noch nicht.
Das steht nicht?
Da muss ich nochmal hin.
Also sie hat es einen Tag ausgehalten. Also es hat wirklich sturzartig geregnet. Sie war nur im Matsch. Sie sind auch mit ihrem Auto im Matsch stecken geblieben und sie brauchten 8 Stunden, bis sie irgendeinen Bauer dann rausgezogen hat.
Das ist ja wie auf Tour. Also ich kenne das.
Wann seid ihr das letzte Mal irgendwo stecken geblieben auf Tour? Also wo ihr erstmal nicht mehr rausgekommen seid oder weitergekommen seid?
Oh, da, ach Gott.
Oder meinst du Open-Air-Tour im Sommer?
Nee, das ist schon auch, es war jetzt ein bisschen überzogen. Ne? Open-Air im Sommer, Festivals natürlich, das kenne ich auch. Also dass du dann auch dann gibt es irgendwie doch keinen Schlafplatz und der Backstage, da wo du deinen Ford Focus hinstellen darfst, ist dann, da kannst du auf dem Fahrersitz schlafen, aber der ist leider direkt neben dem DJ-Set, was dann die ganze Nacht bis morgens und so und du magst eigentlich gar kein Techno und warst eigentlich dafür da, um Songwriter-Musik zu machen. Das kenne ich alles schon, auch vor allem von früher, aber nee, wo sind wir das letzte Mal stecken geblieben? Ich weiß gar nicht. Also natürlich im Stau waren wir letztes Jahr auch zweimal so dolle, dass wir
zu spät gekommen mal.
Ja, ja, doch. Also ich bin einmal zu spät auf meine eigene Bühne gerannt. Also da war wirklich so weit, dass das Publikum tatsächlich warten musste auf mich und die Crew hat alles schon aufgebaut. Und alle haben aber total geil gearbeitet, sodass ich wirklich von der Autobahn runter, zack, an die Venue rangefahren und dann auf die Bühne gerannt. Es war ein wunderschönes Konzert und auch eine tolle Venue. Und ich weiß nicht, ob die mich noch mögen, aber es war wirklich schlimm. Ich habe einfach, das muss man wirklich sagen, ne, das ist typisch ich. Ich bin so ein Turnbeutelvergesser. Ich habe einfach in Leipzig auf der Straße alles Equipment stehen lassen und bin mit dem Auto losgefahren. Und die Crew war schon unterwegs. Und dann war ich schon 2 Stunden unterwegs. Und dann habe ich gemerkt, ich habe das vergessen. Und dann bin ich zurückgefahren. Jetzt pass auf. Und dann ist mein Auto liegen geblieben. Das Auto, was ich geliehen hatte. Und dann habe ich bei Facebook meinen Autoverleiher angeschrieben, weil der hatte schon Feierabend, und habe gesagt, du musst mir ein anderes Auto jetzt sofort geben. Dann haben wir alles getauscht und wirklich, ich habe das Equipment wieder eingesammelt und bin dahin und bin dann noch in den richtigen Stau gekommen. Und dann war ich 1/2 Stunde zu spät auf der Bühne und das Konzert hat statt. Und die Leute haben einfach nur einen Drink mehr genommen und dann... Das ist also Wahnsinn, was da alle anderen im Hintergrund, ne, erlitten haben.
Ich werde unruhig, wenn ich das nur höre, werde ich schon nervös.
Ja.
Also, aber bist du 1000 Tode gestorben?
Natürlich.
Weil es einem auch so unangenehm ist. Man ist ja auch selbst verantwortlich.
Genau. Ja, und das ist ja sowieso spannend, ne? Weil ich bin ja so die Einzige, die dann immer nicht ersetzbar ist. Also ich habe ja nur dieses Projekt und ich versuche davon zu leben. Und ich habe irgendwie dann Leute, die dem vertrauen und die da mit sind. Und ich bin die Einzige, die wirklich auf gar keinen Fall irgendwo ersetzt werden kann. Und das ist schon, ja, das ist auf jeden Fall was, was man tragen lernen muss. Ne?
Ja, Ildiko hat da noch vielleicht die krasseste Aktion, sich ja beworben bei Germany's Next Topmodel. Weil Heidi nach Best Agern suchte und sie hat dann geschrieben und ist auch genommen worden.
Natürlich.
Und ist auch einmal auf den Laufsteg gegangen und vor Jean-Paul Gaultier und Heidi Klum.
Toll.
Genau, und dann hat sie aber gesagt, nee, ich mach doch nicht mit, denn 3 Monate kann ich nicht weg sein von zu Hause, von der Familie, von der Arbeit. Das geht nicht, deswegen doch nicht. Aber sie hat das erstmal mitgenommen. Sie war schon im Modelhaus.
Wahnsinn.
Ja, also ich meine, du bist jetzt 40, also du wirst 40 jetzt.
Am Sonntag, ja.
Ne? Und also du kämst dann fast schon in die Kategorie Best Ager. Ja, könntest du dir das auch vorstellen? Kannst du mir nicht bei dir vorstellen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich das ganz gut kann. Also, dass ich so Modeln und sowas, dass ich Spaß daran hätte. Einfach, weil ich Shootings liebe, weil ich liebe, kreativ zu arbeiten und weil ich glaube, dass zumindest ganz, ganz tolle HandwerkerInnen da am Start sind, auch hinter der Kamera und neben der Kamera und so weiter. Ich würde das aber auf gar keinen Fall machen, weil ich das unheimlich, ich finde das ganz, es macht mir ganz schlecht, also ich würde mir das auch nicht anschauen, weil mir das unfassbar schlechte Laune macht. Also ich einfach, weil ich, nee, ich glaube, das würde mir gar nicht gut tun.
Nein, es ist einfach total oberflächlich und es repräsentiert alles, wofür du nicht stehst.
Genau, und so, ja. Genau.
Fände ich erstaunlich, wie lieb du jetzt erstmal so angefangen hast, darüber zu sprechen.
Nee, ich meine, da sind ja trotzdem, wie man ja weiß, also man denkt ja immer Germany's Next Topmodel und dann denkt man halt an Heidi oder so, aber es sind ja auch andere tolle Leute dabei und es sind ja natürlich auch tolle HandwerkerInnen da und Gewerke am Arbeiten, die wahrscheinlich auch richtig, richtig, also High-Class kreative Leute, die da tolle Sachen sich ausdenken und Kostüme machen und was weiß ich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine aufregende Erfahrung ist, wenn es nicht das wäre, was es ist. Also weil das, dieser Umgang da auch und gerade dieses Körperthema, das ist ja auch etwas, das bei mir gerade speziell irgendwie ein sehr empfindliches Thema auch ist. Ne?
Aus auch Gründen. Heute noch.
Ja, also. Auf jeden Fall. Also, naja, du hast ja deine Schmerre, wenn du irgendwie so viel abkriegst auch und dann irgendwie dir so viel anhören musst und irgendwie komme ich ja nur auch genau sowieso schon da vielleicht mit einer wunden Stelle daher, so als Mensch. Und dann, nee, finde ich einfach schwierig. Also würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich würde lieber so kreativ sein in meiner KünstlerInnenwelt und irgendwie, ja.
Ich habe es gerade an meiner eigenen inneren Reaktion gemerkt, solange man bei dem Wort Heidi erst an die Kindergeschichte von Johanna Spyri denkt und nicht an Heidi Klum, ist die Welt noch in Ordnung. Weißt du, weil du sprachst von Heidi. Und ich habe sofort an Heidi das Kinderbuch oder das Jugendbuch gedacht. Und dann war mir erst eine Sekunde später klar, natürlich, du meinst ja Heidi Klum. Aber als erstes war noch Heidi, was, glaube ich, meine Lieblingsgeschichte ist. Das ist meine All-Time-Lieblingsgeschichte.
Wirklich?
Ich finde die Story sensationell schön. Ja, Heidi, warum auch immer. Spannend. Sie spielt in den Bergen, wahrscheinlich das auch noch. Dann diese Geschichte mit Clara, alleine wie sie die Brötchen da alle im Schrank sammelt in Frankfurt. Du kennst Heidi noch? Also
ja,
wurde dir das
Fall.
Vorgelesen? Oder hast du das selbst gelesen?
Nee, erinnern kann ich das vor allem, ehrlich gesagt, aus dem Fernsehen, also von der Fernsehserie. Weil ich eher so ein Fernsehkind auch. Also ich bin ja viel mit Fernsehen aufgewachsen und so und habe das erst später dann alles so entdeckt, wie das ist, wenn man kein Fernseher zu Hause hat und so, als ich daheim ausgezogen bin.
Ja.
Aber ich bin ja eine ganz, also so eine Generation, weißt du, so kurz nach der Wende und meine, war ich das erste Enkel und die erste Nichte meiner Tanten und Onkels und so und habe natürlich den ganzen Scheiß, also einen kleinen Farbfernseher im Zimmer und dann die Disney-Filme. Auch viel zu früh, weißt du so, ich hatte voll Angst und oh Gott, das hat mich alles total überfordert. Ich habe irgendwann mal später, habe ich so einen Stummfilm mal gesehen. Übrigens ein ganz toller Dating-Tipp, den kann ich an der Stelle vielleicht hier lassen. Also es ist ein Mensch mit mir in einen Stummfilm gegangen und dieser Stummfilm war ohne Musik. Ja, das wurde absichtlich ohne Musik gezeigt. Es war ein alter Stummfilm und er hatte russische Untertitel. Und er konnte Russisch und hat mir das dann immer so ins Ohr geflüstert, also übersetzt.
Wie alt warst du
das
da?
Heißt,
also
wie alt ich da war?
Allein als Erwachsener jetzt?
Ja, Anfang 30.
Okay, okay.
Ich hatte ein Date, also ein richtiges Date. Und das war total schön. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass es mich total geflasht hat, dass dieser Stummfilm ohne Musik und alles, nur die Bilder, und es war ein ganz, ganz alter Film, mich total... Also ich habe da tagelang von geträumt und ich habe ganz, ganz viel also Ideen gehabt dazu oder ich habe ganz, ganz viel daraus gezogen und irgendwie hat mein Kopf ganz viel daraus gemacht und ich dachte so, ich verstehe gerade das erste Mal, warum ich als Kind so wahnsinnig zu kämpfen hatte mit Angststörung, Schlafstörung, ich habe ja auch Neurodermitis und Asthma und was weiß ich, also ich war so ein ganz empfindliches Pflänzchen, bin es ja auch immer noch irgendwie und hab so... Erstmal festgestellt, Mensch, das überfordert mein Hirn total, weil geile Musik, spannende Plots, dann erzählt noch jemand was, dann habe ich noch Bilder und dann noch alles in laut und in groß und so. Und Kino fand ich schon immer krass. Es hat mich echt überfordert früher und habe ich das erste Mal verstanden. Also und das fand ich total beeindruckend, kann ich nur empfehlen. Es war wirklich auch ein schönes Date irgendwie.
Und der hat dir dann ins Ohr geflüstert, weil was er verstanden hat. Er hat dir übersetzt ins Deutsche.
Genau,
dann.
Also er hat Russisch gesprochen und hat halt übersetzen können ins Deutsche, was da stand. Und das war natürlich irgendwie, oder?
Also noch erotischer ist allerdings, wenn er Russisch spricht. Das ist noch erotischer. Das wissen wir aus einem Fisch namens Wanda.
Also ehrlich, den kenne ich gar nicht, aber das finde ich toll auch. Also da muss ich gestehen, das fände ich auch sehr sexy.
Ja, da ist eine, die wirft sich wirklich vor Vergnügen und Orgasmen auf den Boden und er muss immer Russisch sprechen. Und sie dreht durch. Ein bisschen so wie dieser Harry und Sally-Moment. Ich möchte das haben, was sie hat.
Ja.
Und genauso war sie, sprich bitte noch mal Russisch. Und so. Das ist ein lustiger Moment. Ich habe es auch nur einmal gesehen und es ist 100 Jahre her, aber ich werde es nicht vergessen.
Das muss ich mir mal angucken. Vielleicht das nächste Mal im Kino.
Ja.
Und was ich auch total schön finde, ist Tschechisch. Das mag ich auch total, weil das so, das hat nochmal was Weicheres. Und Ungarisch ist auch ganz schön. Und Ungarisch klingt, finde ich, manchmal so, als wenn jemand Ungarisch spricht und dann wieder Deutsch und dann wieder Ungarisch, dann klingt es, als wenn du eine Kassette auf Deutsch hast und dann spulst du die zurück und dann machst du und dann geht's wieder los.
Das ist lustig.
Und mein Name übrigens heißt auf Ungarisch, Soraleš heißt auf Ungarisch Scheiße abseits.
Soraleš. Soraleš, sogar mit Vor- und Hin am Abseits.
Ja, Scheiße abseits.
Ach, Scheiße abseits.
Geil, oder?
Wie bist du darauf gekommen? Wer hat dir das gesagt?
Na, ich hab mal einen Partner gehabt, der Ungar ist und der hat mir das alles erklärt.
Dann kein Wunder.
Ja, genau.
Ich fand den Satz übrigens ganz lustig, weil du gesagt hast, früher hast du ferngesehen. Ich habe erst Dinge entdeckt, wenn man kein Fernsehen guckt. Normalerweise ist das genau andersrum.
Ja.
Ja, also ich habe erst später, als wir dann Fernsehen hatten, da habe ich überhaupt erst alles entdeckt, was es gibt. Aber dein Satz war so genau das Gegenteil. Der war so schön. Ja, später erst, als ich ohne Fernseher war, da habe ich überhaupt erst entdeckt, was auch immer das Leben wirklich ausmacht. Ja. Ist lustig, weil wir über Germany's Next Topmodel gerade gesprochen haben, was ein merkwürdiges Thema ist, dass es hier bei uns zur Sprache gekommen ist.
Das macht doch nichts.
Aber ich habe beim neuen Album, habe ich ganz kurz gedacht, ist das eine Referenz? Weil die erste Zeile nämlich in dem Song heute lautet, tut mir leid, heute habe ich keine Hoffnung für dich. Und ich habe sofort danach, tut mir leid, heute habe ich kein Bild für dich.
Oh Gott, ich werde das nie wieder singen können und dabei nicht lachen. Oh, das ist so gemein, wenn man einmal sowas gehört hat. Das kriege ich doch nie wieder aus meinem Kopf. Ja, stimmt. Ja,
aber es war wirklich das Erste. Ich habe sofort gedacht, meinst du das quasi als ironische Randbemerkung, Randnotiz zu Germany's Next Topmodel? Tut mir leid, heute habe ich keine Hoffnung für dich.
Nicht direkt. Also ich habe nicht direkt daran gedacht, aber es ist ja eigentlich, ist es wirklich ähnlich, weißt du? Weil woran ich schon dachte, war so ein, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, mit was auch immer, egal mit was, dann gibt es ja oft eine Sache, an der dich dann alle festmachen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel ein Lied oder so ein bestimmtes Lebensgefühl, was du den Leuten vermitteln sollst oder wie du aussehen sollst und welchen Stil du hast oder was auch immer. Ja? Und es wird ja viel Erwartung an einen so gesetzt. Und ich weiß ja, das höre ich ja auch und lese es ganz oft von Leuten, die mir schreiben oder die irgendwie mir Feedback geben oder so, dass ich ihnen so viel Mut mache und dass ich dann immer ihnen Hoffnung gebe und so. Und irgendwie ist es schon so, weißt du, aber jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich merke, ich kann auch nicht immer nur so tun, als hätte ich das, wenn ich es nicht habe. Und dann ist es viel ehrlicher zu sagen, weißt du, heute bin ich auch total leer. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin auch ganz, ganz ausgelaugt. Mir geht es eigentlich genau wie dir. Und ich brauche nicht nur, du brauchst gerade nicht nur mich, sondern ich brauche auch dich. Ich brauche dich auch. Du musst hier mit mir sitzen und wir sind wieder beieinander. Das ist schon das, was so durch das Album auch durchschwingt. Dieses wieder zueinander kommen.
Ja.
Und wirklich auch Community.
Du bist nicht allein.
Genau.
Deswegen, das ist ja das, was den Menschen auch einfach gut tut, wenn jemand einfach erzählt, dass es ihm nicht gut geht. Weil alle sofort für sich selbst kapieren, ich bin ja nicht allein. Auch diese bekannte Person, die da gerade von ihren Depressionen erzählt zum Beispiel, manche tun das ja. Das tut anderen so gut, weil sie in dem Augenblick kein schlechtes Gefühl mehr haben und sich nicht alleine fühlen.
Ja, und sie sind natürlich auch anders in ihrer Verantwortung. Na, wir haben ja schon so das Phänomen, dass wenn du irgendwelche Hypes hast oder irgendwelche Stars oder so, dass die Gesellschaft schon auch dazu tendiert manchmal dann, ich war ja da auf dem Konzert, also habe ich ja schon sozusagen meinen... Wie kann man das sagen? Habe ich mich so reingewaschen? Oder ich höre ja die Mucke und das reicht dann. Oder ich habe
Neubau gelesen. Ich muss jetzt.
Ja, ich habe auch schon mal
nicht
mit.
Mehr.
Ne, so, genau. Und das ist ja irgendwie menschlich. Ich glaube, das haben wir alle manchmal so ein bisschen. Und in dem Moment, wo aber jemand dann sagt, nee, ich kann dir das nicht geben gerade. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass alles cool ist, wenn es gar nicht so ist. Dann erst ist ja auch wieder so, aber wir müssen alle in die Verantwortung kommen. Alle. Mhm. Also auch, wenn du weiter Musik möchtest, dann musst du jetzt zu mir kommen und mir helfen. Also wir müssen jetzt alle wirklich so ein bisschen...
Ja, wir müssen uns halt versammeln, alle in diesem einen Ort hier und dann zusammen lachen, hoffen, weinen.
Mhm.
Wie das ja bei dir so in der Regel der Fall ist.
Ja.
Und du hast auch neulich irgendwo geschrieben... Die letzten Jahre waren nicht leicht.
Hm.
Also du hast irgendwie schwere Jahre hinter dir.
Ja.
Aber bist du schon wieder bergauf? Guckst du schon wieder runter auf die schlechten Jahre?
Ja, auf jeden Fall geht es mir sehr gut irgendwie. Bin ich stärker geworden, bin ganz stark aus dieser Zeit gegangen und fühle mich auch total gut mit meinem Alter gerade. Also so,
hast du Probleme gehabt mit älter werden?
Ich habe die immer mal, also jeden Tag ein, zweimal denke ich, das ist jetzt doof, Körper zwackt oder hier geht das nicht mehr.
Mhm.
Aber was das angeht, also diese schwere Zeit gehabt haben und auch so, es war wirklich hart und ich kann auch gar nicht über alles sprechen, weil ich es gar nicht dürfte, aber es waren private Sachen, es waren berufliche Sachen. Es ist auch die Zeit, in der wir als ganze Branche auch gerade uns befinden und so weiter. Mhm. Also es ist gerade wirklich gar nicht so leicht auf ganz vielen Ebenen und es hat mich so stark gemacht und ich bin so glücklich. Ich bin irgendwie glücklicher als vor ein paar Jahren noch. Und bin wieder ganz gut zu mir gekommen und habe irgendwie gemerkt, Mensch, ich habe mich so erwachsen gefühlt. Also ich bin...
Wann fing denn das an?
Ja, so weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Es kam jetzt einfach über die Zeit. Aber die letzten Monate, Jahre hatte ich oft so Momente, wo ich dachte, oh krass, ich war gerade total erwachsen. Ich habe total schnell erkannt, was ich brauche und dann habe ich das einfach gesagt und habe viel schneller gesagt, nee, also hier muss ich jetzt gehen und muss mich trennen, das funktioniert nicht.
Mhm.
Und ja, und habe irgendwie dann über mich selbst gestaunt und habe so gemerkt, oder ich habe Leute, vielleicht erst war ich verzweifelt, weil ich mich zum Beispiel allein gefühlt habe mit irgendwas und habe dann gemerkt, ich kann das alleine und habe auf einmal gedacht, ich kann ja total viel von dem, was zum Beispiel mein Projekt oder meine Musik jetzt, das ist ja immer so, dass ganz, ganz viele Gewerke eigentlich sowas auf die Beine bringen. Also das ist ja nie eine Person, die geile Songs schreibt und eine tolle Bühnenperformance macht, sondern alles drumherum, was da noch ist, das spielt eine ganz, ganz riesengroße Rolle, weil es gibt wahnsinnig viele, viele, viele unfassbar tolle MusikerInnen, auch deutschsprachige MusikerInnen und so weiter. Es gibt so viele tolle Leute.
Ja, ne?
Also wirklich. Und
du hast
auch junge
schon mit
Bands.
Einigen von ihnen Duets gemacht.
Ja, aber mit auch ganz vielen noch nicht. Und ganz viele junge Bands, vor allem auch jetzt, wo ich bei dem Panikpreis und Hermann-Hesse-Preis war ich in der Jury. beim Udo-Lindenberg-Preis und da habe ich so viele junge, tolle Bands nächtelang mir auf YouTube angeguckt, ne, um dann die dann auszuwerten und so. Aber vielen bin ich auch direkt gefolgt und dachte so, boah, ist das cool, was die machen und so. Und man sieht die ja alle gar nicht mehr. Also die haben es richtig, richtig schwer. Und was ich nur sagen will, ist, da gibt es ja wirklich viele Gewerke so, die da mit sind und ganz viele brechen aber weg, wandern ab und es fehlen die Leute oder man kann die Leute nicht mehr bezahlen und die Crews werden immer kleiner und man fängt wieder an, so ein bisschen auf das kleinere Besteck und so weiter.
Ja.
Auch nicht bei allen Bands, ne? Manche sind ja dann sehr erfolgreich, aber genau. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich ganz vieles selber weiß, weil ich auch so aus dem Nichts ja alleine angefangen hatte mal irgendwann.
In der Küche in Tübingen.
Genau.
In Tübingen, jawohl, und in deiner kleinen Küche.
Genau.
Warst du in der Küche inzwischen mal wieder? Weil ich hatte letztes Mal die Idee, da musst du einmal noch ein kleines Konzert spielen. Und wenn es nur eine kleine Übertragung auf YouTube ist oder so weiter, einmal aus dieser Originalküche von damals. Mit Kind nebenbei schlafen.
Du, ich habe jetzt meine erste. Ich gebe eine Masterclass an der Universität in Tübingen. Das ist, als hätte ich Abi. Ich habe noch nicht mal Abi. Aber das ist so geil. Ich habe mich so gefreut. Genau, zum Thema Songwriting. Und tatsächlich, natürlich gibt es diese Küche noch. Und natürlich
weißt du auch, wer darin wohnt.
Ja, aber ich, also mal gucken, ob das... Mal sehen. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt mal wieder in Tübingen, was ganz schön ist im Sommer. Genau. Und
cool.
Genau. Und was ich noch sagen würde, ich habe zwar alleine angefangen, aber ich würde nie sagen, ich habe nichts von dem, was ich geschafft habe, allein geschafft. Also wirklich nichts davon. Mhm. Es gab immer irgendjemanden, der gesagt hat, komm, ich helfe dir hier, komm, ich mach dies. Oder irgendeiner muss mindestens mal die Kamera halten. Oder ne, so.
Ja.
Es ist einfach so. Das braucht immer viele Menschen. Und trotzdem zu merken, wieder. Ich kann auch ganz viel, ich weiß ganz viel. Ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, wie ich das machen muss. Ich weiß, wie das geht. Und jetzt ganz konkret so im Privaten hatte ich einfach auch zwei ganz, 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 ganz krasse Trauerfälle. Also zwei Abschiede, die mir sehr nah und wo ich immer dachte, was passiert bei der einen Person, das war nämlich mein Opa. Und ich dachte, was passiert, wenn der geht? Wie soll ich das schaffen?
Wo wohnte der? In Altenburg?
Nee, in Baden-Württemberg.
Der war in Baden-Württemberg.
Also...
Warst du Altenburg oder Altenberg?
Altenburg.
Altenburg war damals auch deine Familie, ne? Mhm.
Ja, wir sind kurz nach der Wende ja nach Baden-Württemberg genau gezogen. Und genau. Und da habe ich gemerkt, als mein Opa gestorben ist, dass ich Trauer kann. Also ich hatte ja schon da einiges durch, was es angeht. Und habe irgendwie gemerkt, ich weiß, wie das geht und ich kenne dieses Zimmer und ich habe keine Angst davor. Ich weiß, dass da die Lieder sind, ich weiß, dass da meine Musik ist, da wohnen irgendwie ganz viele Musen, die ich kenne. So dunkelblaue Nebelmusen oder keine Ahnung, was man dann da so für Bilder hat. Und dann saß ich ganz viel nachts in meiner Küche und habe so Kerzel angemacht und ein Bild von ihm hingestellt und habe auf meiner Banjo rumgedaddelt und so und habe irgendwie gemerkt, ich habe keine Angst davor, vor diesem Zimmer und kann diesen Abschied auf einmal. Und das waren, weißt du, und das meine ich mit, ich mag dieses 40 Jahre sein total gerne, weil ich da wirklich ganz viel gemerkt habe, war wie schön, wenn man nicht mehr so viel Angst haben muss. Und man hat vor anderen Sachen Angst vielleicht, aber ich habe viel weniger Angst, merke ich. Bin viel mutiger und viel stärker geworden. Das ist ganz, ganz schön.
Trauer muss man lernen und du hast es offensichtlich gelernt. Also the hard way dann vorher. Und interessant, für dich ist Trauer auch ein Zimmer, in das du gehst. Denn das ist einer der schönsten Sätze, die ich von Herbert Grönemeyer mal gehört habe, der ja wirklich zwei Schicksalsschläge innerhalb kürzester Zeit oder sogar einer Woche hatte mit seiner Frau und seinem Bruder, was glaubst du, ein Bruder, ne, die gestorben sind. Und dann hat er gesagt, du darfst so oft, wie du willst, in dieses eine Zimmer gehen und du kannst es dir ausstatten mit Bildern und mit Kerzen, mit Erinnerungen, was weiß ich. Und du kannst da so oft reingehen, wie du möchtest, aber du musst aufpassen, dass hinter dir nicht die Tür zufällt. Einfach ein total krasses Bild.
Das ist stark.
Ja, das hatte man in einem Interview erzählt, ich glaube mit dem SZ-Magazin. Also der das Interview geführt hat, hat mir diesen Satz gesagt und ich habe ihn seitdem nie wieder vergessen.
Oder du weißt, wo der Schlüssel ist für die Tür. Dann kannst du wieder rausgehen.
Ja, okay.
Mir würde das ein bisschen
Angst
machen,
wenn das so eine Tür ist.
So ein Bild. Also ja, ich finde das beängstigend, das Bild auch, weißt du?
Ja.
Du lässt so in mir so, oh Gott, und jetzt die Tür zu. Das ist ja so, aber ich weiß ja, was damit gemeint ist, genau.
Total, ne?
Dass du wieder, genau, dass du das. Und ich finde aber, bei mir hat das oft gemacht, dass ich wieder gerade mehr ins Leben gegangen bin. Gerade mehr ins Leben. Also klar ist das auch. Zum Beispiel auch ja interessant, wie viel Wut entsteht, wenn du trauerst. Also ich habe immer unheimlich viel Wut, wenn ich trauere.
Die ist gesund, oder? Wut ist gut, heißt es immer.
Jedes
Wut ist ein super Gefühl.
Ja. Ist es, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich finde Wut sehr schön.
Wut aufs Leben? Wut aufs Universum oder Wut gegen was?
Gute Frage.
Oder? Denn Wut richtet sich ja eigentlich immer gegen irgendwas. Wut.
Ja, aber ich denke, was ich so erlebt habe in der Trauer, das ist eben kein... Es kommt ja drauf an, je nachdem, wie du jemanden verlierst. Und du kannst halt, ich habe ja auch noch jemanden verloren zum Beispiel. Und je nachdem, wie jemand geht, mein Opa zum Beispiel hat sich einen sehr schönen Tod ausgesucht. Der ist einfach abends beim Sportschau gucken. Also der hat, Olympia war nicht, sondern irgendwelche Konferenzübertragung, Fußball oder keine Ahnung. Besser geht's doch gar nicht. Also wirklich, der ist einfach eingeschlafen.
Okay.
Und das war auch okay. Ich habe das auch gespürt. Ich habe das irgendwie gespürt und das war total schön, dass ich nochmal hingefahren bin auch. Ich bin nochmal hingefahren, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal hinfahren muss. Es war auf Tour und ich war so in der Nähe und habe zu der Crew gesagt, ich schlafe heute nicht mit im Hotel, ich fahre zum Opa. Ich habe so ein Gefühl.
Da war er noch nicht gestorben.
Da war er noch nicht gestorben. Da ging's ihm das letzte Mal da geschlafen, genau.
Aber hat sich's angedeutet, dass es
eigentlich
passieren
nicht,
könnte? Eigentlich
gespürt.
Nicht, aber du hast es gespürt.
Ich habe es einfach gespürt, genau. Und genau, und wenn du jetzt zum Beispiel jemanden verlierst an eine Krankheit oder so, ne, oder wegen einem Unfall oder so, da gibt es ja schon, genau, dann gibt es das schon, ne, dass man wütend ist auf den Krebs oder auf irgendwie so, auf jeden Fall.
Mhm.
Und ich hatte natürlich jetzt so einen Fall davor, ne, wo ich mit der Musik angefangen habe, es war ja so ein unaufgeklärter Kriminalfall irgendwie, wo meine Oma ums Leben gekommen ist. Den habe ich ja auch auf meinen Alben ganz, ganz tief verarbeitet.
Stimmt.
Also wer meine Musik kennt, hat das... Auf jedem Album gibt es irgendeinen Song, der damit zu tun hat.
Ja, wir haben vor 2 Jahren auch über den Fall natürlich auch etwas ausführlicher mal gesprochen.
Genau.
In unserem letzten Podcast. Stimmt, hatte ich schon fast vergessen wieder. Du hast recht.
Und genau das ist ja wieder was ganz anderes, ne? Weil da hatte ich wahnsinnig viel Wut. Und diese Wut hat sich so viel Platz gesucht. Ich konnte gar nicht anders. Ich bin wegen Kleinigkeiten total hochgegangen. Ich habe Muskeltraining gemacht, also wie verrückt. Und ich hatte solche Muckis irgendwann, ich konnte nicht mehr. Ich habe irgendwann Pickel gekriegt überall. Das Testosteron sprühte mir aus allen Poren, weil mein Körper und mein Geist und meine Seele hatten so viel Wut. Und ich wusste gar nicht, wohin damit, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, ich bin einfach wütend.
Ja.
Und ich weiß nicht, auf was. Also weil es gab ja niemanden. Es wurde ja nie festgestellt, was eigentlich war.
Ja, das ist dann wütend gegen das Leben und seine Ungerechtigkeit wahrscheinlich.
Genau, und dann muss ich sagen, finde ich nämlich total spannend und schön auch dieses Bild, wenn du trauerst, also Trauer ist wie Liebe, die kein Zuhause hat.
Okay, Trauer ist wie Liebe, die kein Zuhause hat.
Genau, weil du ja das Gefühl hast, du liebst oder du bist wütend, aber es geht in so einen leeren Raum, da kommt keine Resonanz mehr zurück.
Hast du schon geschrieben in einem Text den Satz?
Nee, noch nicht.
Du hast ja verschlafene Trauer.
Aber ich glaube, den hat mal irgendein Pfarrer gesagt.
Okay.
Aber ich versuche nochmal den Namen rauszufinden. Dann posten wir das im Social Media.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht habe ich das. Ich glaube, das habe ich von irgend so einer Predigt mal abgeguckt.
Aber das Gute ist, du darfst dir solche Sachen abgucken und auch weitergeben, weil man sie dir jederzeit zutraut. Verstehst du? Dieser Satz hätte auch von dir kommen können.
Mm.
Nein, und deswegen ist es okay.
War aber von Goethe, nein.
selbst wenn du den von dir verkaufst, also du dürftest es, weil man traut es dir zu.
Dankeschön.
Ja, verschlafene Trauer, das ist auch ein Song, den du geschrieben hast, eben nachdem dein Opa gestorben ist.
Nee, tatsächlich nicht. Nee, also verschlafene Trauer ist ja...
Und du hast sie ja gar nicht verschlafen, du hast sie ja gelebt in dem Fall.
Ja.
Also, du hast sie ja gar nicht verschlafen, in dem Fall.
Das stimmt.
Verschlafene Trauer, vergeudete Freiheit, verwunschene Hoffnung. Das sind so die 3 Sachen, die du erwähnst. Und wann hast du den geschrieben?
Das ist eigentlich war das ein Liebeskummer, ein ganz, ganz großer. Also der größte, einer der größten, den ich hatte überhaupt. Und der hat sehr viele Jahre lang gedauert.
Okay, der liegt schon ein bisschen zurück.
Genau, das war ein Gedicht, das ich geschrieben habe. Und dann gab es nochmal eine Begegnung mit der Person vor 1-2 Jahren. Und da ist dieses Gedicht mir wieder in die Hände gefallen. Und dann habe ich das ihm geschickt und habe gesagt, schau mal, das habe ich geschrieben irgendwie. Und dann hatten wir einen ganz berührenden, schönen Austausch. Und dann war irgendwie klar, ich möchte das einen Song daraus machen, weil es in verschlafene Trauer geht es ja gar nicht darum, dass ich irgendwas verschlafe, sondern es geht darum, wenn du nicht trauerst, also ich meine, ein Liebeskummer ist ja auch eine Trauer, nur dass die Person noch draußen rumläuft. Manchmal ist das noch schwieriger, dann Abschied zu nehmen, weil es nicht so klar ist. Und Und eher, also es geht ja da eher darum, wenn du das unterdrückst und du das nicht richtig fühlst. Und dann gehst du durch die Welt und willst zum Beispiel nochmal lieben oder du willst dich wieder auf Menschen einlassen. Und da war es eben so, ich habe so zugemacht, ich habe so viele Mauern um mich gebaut, bis ich irgendwann gemerkt habe, ach, sobald ich aber ein Gefühl für jemanden habe, kommt das alles wieder hoch, kommt immer wieder diese Person und diese Trauer und diese Liebe zu dieser Person. Mhm. Und ich kann so schwer das loslassen, weil das so für mich ein so unfassbar schöner Ort war. Und es war so traurig für mich, das zu verlieren. Und das war
einfach. Was war der schöne Ort?
Na, diese Liebe zu dir. Diese Liebe, die ich mit dieser Person halt geteilt habe. Und alles, was dazugehört. Nicht nur das Partnerschaftliche, sondern eben auch ganz, ganz besondere Ebenen, die ich nie wieder mit einem anderen Menschen eigentlich hatte. Also auch wie ein ganz eigenes Zimmer. Und dann, genau, habe ich gedacht, das ist ganz wichtig, darüber mal ein Lied zu schreiben, weil Trauer sowieso sehr viele von uns bewegt und beschäftigt und noch beschäftigen wird. Und deswegen, ich finde das irgendwie spannend, ne? Dass man einfach sich klar macht, okay, jetzt verliebe ich mich wieder und ich bin vielleicht schon älter und dann plötzlich kommt so was Altes hoch, ne? Und das löst richtig Stress aus und Trauer auch. Also das, dieses Wiederaufmachen. Und erstmal muss das Ganze, ne? Und da ist wie, als ob eine Absenz neben dir liegt im Bett, weißt du? Und dann greifst du dahin und da ist da aber niemand mehr. Und dann plötzlich findest du dich an Orten wieder. Was denkst du, was mache ich denn? Warum sitze ich auf der Rauchertreppe? Ich rauche gar nicht. Und dann merkst du, es ist halt die Rauchertreppe. Wo ich immer Fotos gekriegt habe am Morgen. So, hier sitze ich gerade und rauche eine Zigarette, Baby, ich denke an dich oder so. Ne? Und dann sitzt man da auf einmal und hat so ganz automatisch diese Orte gesucht. Und das kennt ja jeder. Also das, einfach ein ganz wichtiges Thema. Und diesen Song dazu und auch die Melodie, also das hat mein Gitarrist Philipp Wichert hat das komponiert und geschrieben, genau. Weil ein Gedicht zu vertonen ist für mich schwierig. Für mich ist es dann schon ein Gedicht. Und das muss ich dann manchmal jemandem geben und sagen, aus der Band und sagen so, ey, willst du mal versuchen, weil ich habe es ja schon als Gedicht im Kopf. Für mich ist es schwierig, jetzt einen Song daraus zu machen. Genau.
Ja. Aber es gibt ja Hoffnung, denn die Liebe wacht ja wieder auf in diesem Lied. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein rein trauriges Lied.
In mir ist ganz viel verschlafene Trauer. Ich will ja und kann doch nicht mehr. Für mich wurden so viele Teller gefüllt, doch mein Platz an der Tafel blieb leer.
Du hast 10-jähriges mehr oder weniger, oder? Du hast es neulich erst geschrieben. Ich hätte gedacht, es sei schon länger her.
Nein,
dass du
es
zum
ist
ersten
länger.
Angefangen hast.
Nein. Es ist länger. Testament ist bei Radio FM4. Also Radio FM4, dieses Protestsong-Contest, der hatte 10-jähriges.
Und das war 10-jähriges.
Ja, genau. Und das war ja so der erste Durchbruch oder wie man es auch nennt, virale Moment, den ich dann irgendwie, mit dem ich dann umgehen musste.
Für den man sehr dankbar ist natürlich, dass es ihn überhaupt gegeben hat dann, weißt du?
Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief.
Das hast du neulich gepostet, auch eine besondere Version, die ihr davon gespielt habt. Und dann hast du darunter geschrieben, ich wusste nicht, dass es mich, und da habe ich kurz mal so geguckt, dass es mich nicht glücklich machen wird, wenn ich allen und mir selbst endlich beweisen kann, dass ich Musikerin bin. Dass ich das kann, dass ich so lange auf der Sternschnuppe bleibe, bis ich verglühe. Das ist so ein ganz düsterer Blick auf das MusikerInnen-Dasein.
Ja, das gehört eigentlich eben auch dazu, oder? Das hat ja alles seine Seiten irgendwie. Also, und es gibt ja immer auch diese Gleichzeitigkeit.
Aber es klingt so, als hätte es dich nicht glücklich gemacht, Musikerin zu sein.
Nee, es hat mich nicht glücklich gemacht, an diesen Punkt zu kommen, dass ich denke, wenn ich da bin, dann habe ich es endlich allen bewiesen.
Der kommt nie.
Der kam zumindest so, dass ich selber gemerkt habe, okay, jetzt bin ich an einem Punkt irgendwann später, danach. Weil er hing ja auch mit dem Treffen mit dem Dalai Lama, das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt hast du es irgendwie geschafft. Aber was ist dieses, weißt du, was einem ja immer so vorschwebt, wenn du anfängst, wenn du jetzt auch, was weiß ich, wenn du die ersten Songs schreibst, wenn du dir vorstellst, ich gebe ja auch so Kreativberatungen an andere MusikerInnen und so. Und ich merke das ja, dass die sich alle genau wie ich immer denken, aber irgendwo ist doch diese ominöse Wurst, nach der ich springen muss. Und wenn ich dann da oben bin, dann habe ich das Level so und so viel. Und dann muss es mir ja so gehen. Ja. Und das kommt halt nie, sondern der Moment, wo ich gemerkt habe, ach so, jetzt war ja das, wo ich dachte, ich hätte es dann geschafft. Und jetzt bin ich überhaupt nicht glücklich, ganz im Gegenteil. Jetzt merke ich plötzlich, ich muss ja den ganzen Weg wieder zurück und mich wieder einsammeln da vorne. Weil ich habe mich stehen lassen und bin irgendwo hingerannt. Und habe auf dem Weg einfach vergessen, dass ich alles schon hatte, was ich brauchte, als ich in der Küche saß und einen Song geschrieben habe. Und es irgendwelche Leute gab, die mir dafür Resonanz gegeben haben. Mhm. Und das ist das, worauf ich da hinaus will. Und es war einfach auch nicht nur schön, es war auch eine große Herausforderung. Es ist nicht nur nachhaltig, ist es sowieso nicht nachhaltig. Also so einen viralen Hit zu haben, ist nicht nachhaltig. Also das ist eh was, wo du an der Nachhaltigkeit und an der Sicherheit, die du möchtest, musst du trotzdem arbeiten. Und letztlich ist es ja so...
Also nachhaltig meinst du, das ist keine Garantie, dass es für immer läuft. Das ist im Moment ein Hit und alle nehmen dich wahr. In 6 Monaten kann das komplett anders aussehen.
Und heutzutage sogar noch krasser. Heutzutage sage ich, keiner von den 10.000, 20.000, weiß ich nicht wie vielen Leuten, kauft dann einen Tonträger. Mhm. Oder kauft eine Konzertkarte und vielleicht bist du sogar 3 Tage später schon wieder off. Und vielleicht weiß noch nicht mal jemand, wie du heißt, sondern kennt nur dein Lied. Und das ist halt, damals trotzdem war das ja so, dass ich einfach unheimlich viel erstmal festgestellt habe, ich komme aus Tübingen, da raus aus dieser kleinen, supergeilen Bubble, wo du ja wirklich voll behütet bist und so. Auch ist die kleine Family, die ich da hatte, mit den Kids gearbeitet, einen ganz süßen Partner, der ganz...
Auch bei so
Kinder- und Jugendtheater und so. Und ich kam da aus so einer ganz anderen Welt. Und dann komme ich da und dann passiert das. Und ich bin plötzlich in so einem, okay, warte mal, diese Hippie-Bubble. Okay, warte mal, da sind ja auch, ne? Und festzustellen, aha, irgendwo gibt es überall Arschlöcher. Und dann gibt es Leute, die drehen dir das Wort im Mund um. Und vor allem das blöde Patriarchat und dieses blöde ständig Wachstum generieren müssen im Kapitalismus ist ja immer noch da.
Ja.
Du bist ja immer noch nicht aus der Mühle raus, im Gegenteil, und steckst wieder in so einem Blablabla, ne? Und gleichzeitig wird dir unheimlich viel Gewalt angetan und vor allem, ich war nicht mehr glücklich mit gehypt werden. Das ist wie gelobt werden für was? Lob ist scheiße, Lob braucht keine Sau, kein Kind braucht Lob, das ist Quatsch, weil Lob immer beinhaltet, also...
Nächstes Mal auch wieder sein. Lob macht Druck.
Nee, sondern ich will auf was anderes hinaus. Ich will darauf hinaus, dass wenn ich auf die Bühne komme, und das war ich gewöhnt, ich komme auf eine Bühne und die Leute sind erstmal still und sagen, also früher war es ja noch krasser, immer verschränkte Arme und dann so, Mädle, zeig auch schon mal, ob du Gitarre spielen kannst, gell. Also das war früher. Ja. Und ich bin ja so jemand, wenn du mir sagst, du kannst das nicht, dann wird's lustig. Ja. Dann bin ich gechallenged, ich mag das. Und dann habe ich immer so Spaß gehabt, dass ich dachte, pass mal auf, wenn ich den Nasenlaut in Strophe 3 mache, dann kannst du dich nicht mehr halten, Helmut. Das wirklich, so habe ich dann gedacht. Es hat mir Spaß gemacht.
Den Nasenlaut?
Den Nasenlaut in der 3. Strophe.
Mhm.
Egal, was es ist jetzt.
Was ist der Nasenlaut?
Ist doch egal, irgendein Ton, weißt du?
Okay, verstehe.
Oder was meinst du? Oder
ich dachte, es sei jetzt was Spezielles. Was meint sie damit genau?
Ach so, entschuldige. Nein, das ist gar nicht der Punkt. Also ich wollte nur sagen, wenn ich diesen Ton jetzt mache und die Zeile singe, Helmut, kannst du dich auch nicht mehr halten? Und das hat mir Freude gemacht. Mhm. Und dann einen Applaus zu kriegen am Ende. Das ist so, wow. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen will. Und als der Hype war, bin ich auf die Bühne und ich konnte nicht mal aussprechen. Da haben Leute schon vor allem übelst laut geschrien, applaudiert. Vor allem Leute, von denen ich gemerkt habe, du kannst den Raum gerade nicht lesen. Du checkst nicht, dass du sowohl mich störst, vielleicht als auch alle anderen, dass es hier darum gar nicht geht. Mhm. Oder das, weißt du merkst das ja, wie der Vibe ist. Und dass Leute, auch wenn du dem dann nicht gerecht wirst, was sie in dir sehen, werden die ganz schnell eklig. Okay. Nicht alle, aber ein paar. Okay. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich aber rauskomme und ich kriege ja schon Lob, bevor ich überhaupt zu Ende geredet habe, ist es richtig gefährlich. Und da habe ich manchmal Leute auf der Bühne angeschrien und habe gesagt, sei doch mal still, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Also erstens, nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe und weil das Testament geschrieben habe, heißt es noch lange nicht, dass es nicht auch möglich wäre, dass ich in diesem Satz Scheiße rede. Du hast ihn noch nicht mal zu Ende gehört. Und wenn du mir nicht zu Ende zuhörst und schon klatschst, was habe ich davon? Weil hier geht es nicht darum, ja. Und dann zu dem Punkt Lob, es ist so, wenn ich sage, ey, das ist schön, zu einem Kind, was ein Bild gemalt hat, dann ist das Gespräch zu Ende und ich habe gesagt, ich habe zu beurteilen, was schön und was hässlich ist. Das ist nicht Augenhöhe, sondern viel schöner ist, wirklich in Resonanz zu gehen. Und das ist was ganz anderes, als zu sagen, das hast du aber schön gemacht.
Ja.
Ne? Oder so, weißt du was ich meine? Also dieses Gut und Schlecht, schön und hässlich, weiß ich nicht, richtig und falsch, das haben wir eigentlich nicht, sondern wir wollen in Resonanz miteinander gehen.
Vielleicht und schaffen wir Menschen das sogar, dass wir weniger werten, denn es ist in uns allen drin, wir werten alle automatisch und finden irgendwie Haarfrisur hässlich und die Schuhe hässlich und wie kann man denn damit rumlaufen? Das ist der erste Gedanke und der zweite ist dann hoffentlich, oh Gott, was mache ich da eigentlich? Dann hat man ja schon viel erreicht. Aber wir werten einfach wahnsinnig gerne, wenn wir nicht werten würden. Wir hätten eine krasse Welt.
Ja, und warum? Weil man wahrscheinlich auch Sicherheit braucht, ne? Also das macht das Gehirn ja auch, weil es Sicherheit möchte. Also Sicherheit ist immer, ich kann dich in eine Kategorie, ich weiß, wo du hin. Ah, okay, ich kann dich einsortieren. Es gibt erstmal Sicherheit, wenn man es ganz wertfrei sagen will.
Ja.
Und das ist vielleicht, was uns fehlt. Und genau wie so ein Hype macht vielleicht irgendwie kurz mal irgendwas, aber weißt du, niemand will ja reich werden. Also keiner, also oder wenig Leute, die in der Musik oder in der Kunst irgendwie, wir wollen einfach unsere Kunst, wir wollen kreativ arbeiten und wir wollen sicher sein.
Ja.
Ja, und also ich zumindest, ich will nicht reich sein, ich will einfach sicher sein. Ich möchte mir keine Gedanken machen müssen, ob ich etwas, das vielen Menschen Freude macht, inklusive mir, in die Welt bringen kann und damit irgendwas Schönes in die Welt bringe einfach. Ich möchte eigentlich mir keine Gedanken machen, ob ich das mir leisten kann irgendwie, wenn ich jetzt mal von so einem Ponyhof sprechen dürfte. Und wenn ich auf eine Bühne komme, dann freue ich mich natürlich über Applaus und so. Das wollte ich jetzt auch nicht schlecht reden. Das soll nicht irgendwie
den braucht man schon. So einen leichten Begrüßungsapplaus, den braucht man schon.
Auch gerne einen lauten. Aber wenn du gar nicht, weißt du, wenn du in deinem Film bist und denkst, ich weiß genau, du bist geil, egal was du sagst, weil ich habe schon 5 Bier im Kopf und ich... Braucht eigentlich mein Ego braucht eigentlich, dass ich heute hier war. Das ist was anderes als, ich habe wirklich den Raum gehalten für das, was hier gerade passiert und bin in Schwingung mit allen Menschen, die neben mir sitzen, die da sind und mit denen, die auf der Bühne sind, weißt du? Und ich lasse mich richtig ein. Und bei Wolf Biermann zum Beispiel war das ja so, das fand ich immer so beeindruckend. Der feiert ja jetzt auch gerade einen richtig hohen Geburtstag schon. Also ich glaube, wird der gerade 82 oder so?
Ach so.
Und ich war gestern...
Ist das ein runder Geburtstag für dich, 82?
Nee, ich habe nicht rund,
ich hatte
rund gesagt.
Ich hatte
hab
runden,
hoch gesagt.
Ich habe Runden irgendwie gedacht.
Ach so, ja.
Ich habe Runden gedacht.
Ja, verstehe ich. Nee, nee.
Dann habe ich gedacht, bestimmt 90. Also wenn es ein Runder ist, ist es bestimmt 90.
Nee, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Aber ich glaube wirklich kurz...
Jeder kann es nachschauen. Irgendwas.
Auf jeden Fall nicht rund. Aber ich war gestern auch in einem Podcast und da gab es so ein... Gästebuch und da habe ich reingeschrieben, dann hatte er eine Seite vorher, in Spiegelschrift hat er geschrieben.
Gott.
Da habe ich gedacht, cool, das mache ich jetzt auch, ich habe ja noch 40 Jahre jetzt Zeit zu üben. Und bei dem war das ja wirklich so, dass der richtig provoziert hat, dass die Leute aufstehen und auch sagen, nee Wolf, finde ich jetzt richtig scheiße, was du da gesagt hast in Strophe 3. Ist nicht mehr, weil es war ja die Wende dazwischen.
Mhm.
Und plötzlich fragte er sich natürlich, ja, aber jetzt bin ich irgendwie ausgewiesen. Und wer bin ich denn jetzt?
Ja.
Weil hier, wo ich bin, kann ich gar nicht mehr gegen das DDR-Regime sein, so, weißt du? Und das könnte uns genauso passieren. Und ich bin auch keine Heldin, nur weil ich antikapitalistische Texte schreibe. Deswegen habe ich noch lange nicht irgendwas richtiger gemacht als irgendjemand anderes, der vielleicht jeden Tag am Fließband steht. Und irgendwie aber auch vielleicht Schönes in die Welt bringt. Mit ganz kleinen Sachen irgendwie. Weiß man doch nicht. Weißt du?
Nein, weiß er nicht.
Ich hab den Dalai Lama getroffen und er hat mich am Piercing gezogen. Und dann haben wir uns einen angesoffen, eins davon war gelogen. Ich war jahrelang heimlich in Julia verliebt und ich weiß jetzt, dass es ein Wort dafür gibt. Doch jeder schämt sich auf seine Art.
Wo hast du den Dalai Lama getroffen?
In Frankfurt, im Tibethaus.
Wann war das?
Ich finde Jahreszahlen.
Du hast ja jetzt
ich glaube 2019 oder 2019.
Okay, vor der Pandemie, also
ja,
ganz kurz. Okay.
Ja.
Hast du aber jetzt erst den Dalai Lama verewigt.
Genau,
in
der
ein paar
Text
Songzeilen auf dem neuen Album.
Genau, der Text lag schon länger, genau.
Ah, okay. Ich habe den Dalai Lama getroffen und er hat mich am Piercing gezogen.
Mhm.
Hat er?
Mhm, hat er.
Denn im nächsten heißt es, dann haben wir uns einen angesoffen und nur eins davon war gelogen.
Mhm. Wir haben natürlich nicht gesoffen, das
natürlich
machen
nicht.
Wir ja nicht alle beide. Aber
er hat an deinem Piercing gezogen.
Ja.
Stimmt.
Mhm.
Ich erinnere mich. Und warum hat er das nochmal gemacht?
Er hat gesagt, er wollte immer schon mal wissen, ob das weh tut.
Ich finde es so gut. Also findet man Dinge raus.
Oder, ja, genau. Ich meine, es ist schon lustig. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, fremden Frauen am Piercing zu ziehen. Also das...
Du, wenn sich einer leisten kann. Weißt du,
vielleicht gerade dann nicht.
Erzählt dir eigentlich zum Patriarchat der Dalai Lama?
Auf jeden Fall eigentlich schon.
Eigentlich schon,
also,
ne?
Heute würde ich vielleicht auch, weiß ich nicht.
Krass patriarches Verhalten vom Dalai Lama hier. Aber okay, gut.
Und trotzdem war die Situation ja irgendwie abgefahren, ne? Wenn man da so stand mit irgendwie... Ja, das war eben so. Diese Zeit, wo ich dachte, boah, eigentlich müsstest du dich gut fühlen, weil du hast jetzt irgendwie so viel erreicht und irgendwie kommt aber dieses Gefühl einfach, wo ist es denn jetzt? Wo ist es denn? Und na, das kam nicht. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ah, okay, das bin ja immer noch ich und die Welt um mich und die ganzen Menschen, die ich lieb habe, die waren ja so auch schon da. Und eigentlich musste ich auch niemandem was beweisen, weil ich war ja schon längst da und ich habe schon längst Musik gemacht. Und genau, und von da begann so eine Reise zurück. Und in dem Song Dalai Lama geht es ja jetzt letztlich darum, um diese Unzulänglichkeit und Fehlbarkeit auch der Menschen und vielleicht auch um so eine Idee von, vielleicht ist es ja ganz cool, wenn wir uns mal ein bisschen erstens klar machen, wie wichtig Musik ist. Also überall ist immer Musik gewesen, in allen Zeiten, durch die wir gegangen sind, also schon seit Jahrhunderten.
Irgendwie. In allen Kulturen.
Genau, gibt es die Musik. Auf die ein oder andere Art hat sie uns begleitet, hat sie uns gerettet und wir brauchten sie vielleicht auch, dachten wir brauchen sie nicht und doch in den ganz wichtigen Momenten brauchten wir sie. Ja. Und das wohnt da drin und natürlich auch dieses, ey, ich kann gar nicht die Welt retten jetzt gerade und ich weiß, ich kann eigentlich nie alles, also das ist auch so verrückt, weil es ja alles so verschwimmt so ein bisschen in so Dystopien auch und wie in so einem Halbschlaf und eigentlich läuft das Radio, ne, und er baut sich dann in den Traum, bauen sich die ganzen Songs ein und irgendwann kommt im Landkreis Förde-Brenten Biker Club, was übrigens wirklich mal im Radio kam und ich das dann quasi übertragen habe. Und das Fazit ist einfach, da ist immer Liebe und Musik. Und du kannst dich auch, wenn du echt denkst, du weißt nicht mehr wohin, guck dich um, schau nach den Helfenden. Halt dich fest an deiner Liebe, hat schon Rio Reiser gesagt. Und die Musik und die Liebe ist da und die Menschen sind da. Und es gibt immer jemanden, der irgendwie für dich da sein kann.
Und es gibt das immer da irgendeinen oben, Song.
Das alles, was da oben ist oder diese, also weißt du, die 1000 Milliarden, weiß ich nicht wie vielen Follower oder so. Guck mal nicht dahin gerade oder vielleicht auch mal kurz nicht auf, was passiert alles in der Welt. Auch da kann es niemandem helfen, sich die ganze Zeit krasse Nachrichten reinzuziehen und darüber zu verzweifeln. Ja, das also da lieber dann in dieses auch, wie kann ich mir wieder Kraft geben und stärker werden, damit ich meine Liebe in die Welt bringen kann. Das ist so die Idee in dem Song, weißt du?
Und irgendwie gibt es immer einen Song, der einem dann plötzlich irgendwie helfen kann. Mhm. Ja, in den kleinsten Pausen meiner lächerlichen Existenz. Und irgendjemand sang dazu, Would you buy me a Mercedes-Benz? Mhm. Ja, oder und der alte Hund vor dem kleinen Spät die Finger an zu kläffen. Aber raus kam kein Gebell, sondern Feels like Heaven.
Mhm. Während der Stadtpark brennt, ne?
Während der Stadtpark brennt, ja. Es ist Krieg und ich, übrigens eine meiner, das, weißt du was, das ist meine Lieblingsteile vom Album, aber nur vom Gesungenen her, von diesem Melodiebogen.
Oh, wie
es
schön.
Ist Krieg, es ist Krieg und ich will bleiben, wo ich liege. Also ich krieg's natürlich nicht genau hin, because every time we touch, I get this feeling.
Es ist Krieg, ich will bleiben, wo ich liege. Cause every time we touch, I get this feeling.
Hm? Das bricht ja so plötzlich so diese ganze Melodie, die du vorher singst, aber plötzlich dieses... Es ist Krieg. Es ist, und ich wusste nicht, ob das irgendwie auch ein Bezug, eine Referenz an irgendwas ist. Nicht vom Text, sondern von der Musik. Aber ist es nicht, ne?
Nee, also tatsächlich Krieg, sind die Lieder, also auch das Feels Like Heaven und Every Time We Touch hat ganz zufällig in meine Chords gepasst.
Okay, also sogar das?
Ja.
Because every time we touch, I get this feeling.
Also das war wirklich, und ich wollte gerne die beiden Lieder einbringen. Und dann habe ich festgestellt, krass, da passen die Akkorde ja sogar. Genau.
Sehr schön.
Das war irgendwie Magic. Aber es war alles an dem Album, ehrlich gesagt. Ich habe diesmal wenig versucht zu erreichen und mit Mühe zu machen. Ich habe ganz viel auch geschehen lassen und es ist ganz viel von allein an seinen Platz gefallen. Das ist wirklich, also wirklich aufregend.
Und sag zum Schluss diesen Satz, also den einen Satz, den du dir von dem Dalai Lama von eurer Begegnung in Frankfurt gemerkt hast. Welcher ist das? Was hat er gesagt? Oder hat er nur gelächelt? Habt ihr euch da verbunden?
Na, er hat gesagt, ich wollte schon immer mal wissen, ob das weh tut.
Ach so.
Und dann hat er mich gedrückt und dann hat er ganz oft Danke gesagt. Danke und dass ihr da seid und danke für die Musik und sowas, weil wir da ja gespielt haben. Mhm. Aber hat er sich nicht angeguckt, weil er geht immer früh ins Bett. Der steht ja irgendwie 4 auf und so und hat so seinen Fastenplan. Mhm. Und dann war ja klar, der guckt sich das gar nicht an. Aber alle anderen haben sich auch sehr gefreut, dass abends noch Musik war. Ja. Aber das war, ja, genau, vielleicht gar nicht so wichtig, was er gesagt hat.
Weißt und womit, nee, klar, manchmal ist es ja so ein Satz, den man einfach mit sich rumträgt, quasi, den man sich auf sein Herz tätowiert. Aber weißt du, womit du mir richtig auf die Nerven gehst? Mit Annalisa. Weil das ist dann am Ende dann irgendwie so ein Ohrwurm gewesen. Und ich bin, als ich es mir angehört habe, tagelang irgendwie durch die Wohnung gegangen und Annalisa.
Oh, schlimm.
Deswegen, das ist total
Ich fand es auch ganz schlimm, die Band auch. Also wirklich,
Annalisa, es geht nicht weg.
Es ist ganz schrecklich. Und weißt du, manchmal ist es so, wenn du Songs schreibst, du kannst es nicht aufhalten. Es ist einmal da und es ist einfach da. Und wir haben es wirklich, ich habe gesagt, für Jungs, es tut mir so leid, dass ich diesen Refrain so, dass der so aus meiner Birne kam. Ich habe halt den Song geschrieben zu Hause und dann haben wir zusammen überlegt, oh Gott, und die haben gesagt, Mensch, scheiße, Sarah, schon wieder so ein Pamphlet, das hat irgendwie 8 Strophen. Ich sage, naja, aber ich muss doch die Geschichte erzählen. Und dann waren die Strophen irgendwie da, aber dieser Refrain, das war nicht möglich, diesen Refrain anders zu machen. Wir haben es wirklich versucht, aber alles, was wir versucht haben, klang irgendwie konstruiert. Und dann haben wir es halt so gelassen. Und dann haben natürlich alle im Tourbus auch immer, ne? Ja. Auch unser dritter Gitarrist, der manchmal, ne, bei uns ist ja, also manchmal, wenn einer keine Zeit hat oder so, kommt noch ein dritter dazu, der Richard Holzmann in dem Fall, und der saß im Auto und immer, Annalisa. Und dann haben wir irgendwie im Hotel noch mit so Bettdeckenklauen im Zimmer und unten im Seminarraum irgendwelche Dinger aufstellen und halt wirklich Annalisa-Chöre einsingen noch im Hotel. Und dann ist das Ding ja wirklich ein paar Tage, nachdem das rauskam, in so einer Schlager-Playlist gelandet.
Ist es das? Okay,
obwohl
witzig.
Ich Ficken und Fußball und all die Sachen sage da
drin. Ja, aber du hast Netflix drin und dann geht's wieder.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Und Ficken kommt zum Schluss ganz damit, viele das gar nicht gehört.
Eigentlich total witzig. Und dann haben wir in Hamburg ein Konzert gespielt. Und dann habe ich, ey, das war so geil. Da waren irgendwelche, hinten waren irgendwelche Pauli-Fans, die so richtige große Bären, die halt alle geschrien haben, Annalisa.
Und Pauli taucht ja auf in dem Song.
Genau, und vorne haben so irgendwelche Queers sich runtergeschmissen vor Lachen bei diesen Strophen und so. Und dann manche guckten aber so ganz ernst. Und dann dachte ich so, das war so das erste Mal, dass wir das live gespielt haben. Und ich dachte so, oh Gott, die fühlen sich alle jetzt voll in den Arsch getreten von mir, ne? Also, das siehst du dann ja erstmal den Leuten an, dass manche wirklich lang überlegen. Oh weia, das mache ich auch alles. Schwitzhütten-Workshop für Krieger bei Berlin mit Survival-Kurs habe ich auch schon gemacht. Haben okay. sich da ganz viele im Publikum wahrscheinlich gedacht. Und Cheat Day mit Gin und so.
Annalisa, du wirst doch nicht straff bleiben für so einen Macker mit Lastenrad, der das andere Geschlecht nur bis Seite 20 gelesen hat. Annalisa, 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 Annalisa.
Es ist ja eigentlich keine so richtig fröhliche Geschichte.
Das doch.
Ja, aber es ist ja eine, die sich ein bisschen verbiegt, weil sie anderen gefallen möchte. Und am Ende wird alles wieder gut.
Naja, das sind doch die besten Geschichten.
Aber soll ich dir was sagen? Ganz am Anfang, als ich das Pauli noch nicht gehört hatte, habe ich kurz gedacht, es sei ein Bezug auf den HSV.
Okay.
Wegen Erste Liga. Weil irgendwann singst du, und das finde ich super, die Zeile, statt Annalisa singst du plötzlich Erste Liga. Und bei wem ist Erste Liga ein Thema? Nur beim HSV, der seine erste Liga-Saison wieder spielt. Und dann habe ich gesagt, die Sarah ist echt cool. Ich weiß natürlich, dass sie Pauli-Fan ist. Dass sie hier Piratin ist. Verstehst du, Piratenbraut.
Auf jeden Fall.
Wie cool ist das denn? Erste Liga. Aber ich gesagt, ey, das ist Gruß an den HSV.
Genau.
Wenn ich ihr das sage, an dieser Stelle bricht sie das Gespräch ab.
Nein, natürlich, lustig. Um Gottes Willen. Ein Glück habe ich das da noch aufgeräumt, dass das dann klar wird.
Und wo kam diese Geschichte her, Annalisa?
Ich war den Sommer in Hamburg, eigentlich zum Schreiben, weil ich gerade an einem Buch schreibe. Mhm. Und
Mann? Oder Biografie? Was denn?
Müssen wir vielleicht, weiß ich nicht, okay. Nochmal gesondert drüber reden, weil alles es klar. ist noch sehr...
Okay, ja. Du schreibst eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, oder? Es ist... Okay, also du willst... Ja,
also es wird auf jeden Fall autobiografisch natürlich irgendwie auch,
ja,
aber es wird auch, es wird kein Roman, also es wird keine erfundene Geschichte sein.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Es wird natürlich viel auch zu tun haben mit Inspiration und Kreativität. Also es wird auf jeden Fall viel, ich werde viel von dem, was man von mir auch kennt, in meiner Musik, glaube ich, auch. Aber es ist noch sehr... Ja, so, ja,
klar,
es entsteht noch.
Ja.
Aber ich war auf jeden Fall im Sommer ich habe natürlich auch an den Songs natürlich auch geschrieben, klar, fürs Album noch, weil das ist ja erst im Winter dann fertig geworden. Und dann habe ich halt bei Freunden wohnen dürfen, mal einmal habe ich
in Eppendorf,
in Willi gewohnt, Wilhelmsburg, und dann das war total schön. Das habe ich sehr genossen. Dann habe ich in Eppendorf in so einem kleinen Sozialbauhaus mit so einem Apfelbäumchen vorm Fenster. Das war ganz süß, aber trotzdem mitten in Eppendorf. Und das war schon weird. Und dann bin ich da, wie ich so bin. Ich laufe dann durch diese Viertel da. Und dann war ich natürlich auch auf St. Pauli und so. Und dann habe ich mich da mit den Leuten getroffen. Und da, wo auch ein St. Pauli-Spiel war und so, war ich auch eben dabei. Auf jeden Fall, egal, ist es jetzt nicht so wichtig. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, weißt du, weil ich mache in meinem Kopf die ganze Zeit, wer will nicht erwähnt werden, weil ich muss ein bisschen aufpassen. Wir sind ja hier, also ich bin ja vor einem Mikrofon und ich bin es gewöhnt, meine Sachen einfach zu erzählen, aber manchmal sind ja auch Menschen betroffen, deswegen.
Genau.
Deswegen hampel ich hier so rum. Es ist jetzt egal, auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viel dort aufgesogen, wie ist hier der Vibe, wie sind die Menschen und das passiert dann aber auch einfach, ne? Und dann habe ich diese Geschichte, die kam dann einfach so, dachte ich so, Mensch, da war ich wirklich, bin ich an so einem Yoga-Shop da vorbeigelaufen, bin ich da so rein und habe mich mit denen so unterhalten ein bisschen und habe so gedacht, oh ja, ne, also das sind hier so richtig, also krass auch, so ein Pullover für 800 Euro, huiuiui und so. Und irgendwie bin ich da nach Hause gegangen, das war eigentlich ganz nett, der Talk da mit den Leuten da, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Und dann kam der Annalisa, ne? Annalisa, Mensch, guck mal, jetzt hast du hier den super Yoga-Strickpulli und für dein Kind noch und für den Hund auch noch einen Strickpulli für. Ist ja auch egal, auf jeden Fall kam diese Geschichte. Und dann waren aber
genau,
erst
sprichst
die
du auch
Namen.
Irgendwie, es ist nicht magisch, wenn du dein Chakra für einen notgeilen Guru anspannst, was weiß ich.
Genau.
Ja, und.
Und du hast noch immer katholische Eltern, auch wenn du Kopfstand kannst. Es ist trotzdem, hast deine katholischen Ängste, hast du immer noch. Also es ist halt. Ich will damit ja nichts kleinreden, ne? Sich oder nichts schlecht reden, was Leuten total viel Freude macht oder so. Aber es gibt schon auch viel dieses performative Lifestyle. Und das haben wir alle, auch ich. Also jeder von uns ist dem schon mal irgendwie erlegen. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viel auf verschiedenen Ebenen. Und jedenfalls ist es ja so, dass Annalisa mit Malte, mit dem Lastenrad dann zusammen einen Cheat Day hat, einmal in der Woche. Und der Malte macht so einen Twisted-Workshop für Krieger. Und sie reden sehr viel und eine Therapie braucht er aber nicht, weil er hat ja sie und seinen Schwitzhütten-Workshop und so. Und letztlich ist es aber so, dass alle in diesem Song irgendwie in so einem eigentlich stecken die ja alle in so einem kapitalistischen Dings irgendwie. Also selbst wenn du eine Wurst kaufst beim St. Pauli-Stadion oder so, also auch da wieder stecken ja wieder, könnte man immer irgendwo was kritisieren und sagen, ja gut, du trägst St. Pauli, wie viel hast du für den Pullover gezahlt? Wer hat den eigentlich gefärbt? Oder kann man immer machen so, ne? Warum kommt, was weiß ich, gibt's da ein Endorsement mit dem und dem Partner oder wie auch immer. Und dann habe ich das meinem Sohn so erzählt und Malte hieß aber noch Thorsten und hatte einen Porsche und so und irgendwie waren die Charaktere noch ein bisschen anders gebaut. Und mein Sohn, der ja 21 ist, hat zu mir gesagt, Mama, pass auf, das sind alles Millennial Problems, was du da beschreibst. Das ist alles deine Generation. Und das ist kein Thorsten, das ist ein Malte. Das ist Malte und hat ein Lastenrad und so. Und dann hat er mit mir so an diesen Charakteren rumgebaut und hat gesagt, naja, und dann, es war total witzig, sich diese Charaktere, die so auszubauen.
Ja, und dann mit dem Sohn noch zusammen.
Richtig.
Schön.
Und am Ende geht's ja um nichts anderes, als um eine Geschichte zu erzählen, die einfach von nicht davon redet, was macht dich alles glücklich, wenn du das im Außen irgendwie machst, weil am Ende sind ja alle irgendwie Opfer des Systems, in dem sie wohnen, sind, leben. Auch Malte, der echt so da echt schlecht wegkommt, zu Recht. Ja, ist natürlich wieder, also das ist auch ein kleiner Seitenhieb,
genau,
man merkt das, aber.
Der das andere Geschlecht nur bis Seite 20 gelesen
richtig.
Hat. Also.
Und gibt es auch ganz viel. Also nur weil irgendwie, weißt du, wenn du da in diesem Online-Dating-Game und so, ich kriege ja vieles mit, da gibt es dann auch, naja, klar, habe ich mir dann die Nägel lackiert und habe da irgendwie Simone de Beauvoir oder Margarete Stokowski auf dem Nachttisch liegen. Wenn du dann guckst, wo der Knick drin ist, da denkst du ganz schnell, aha, okay, beim Vorwort, zweite Seite hat er schon aufgehört.
Ja.
Da musst du dich vorsehen.
Ja.
Jetzt habe ich aber einen Trick verraten, ne, wenn die jetzt das Buch
gut, wenn man sich auskennt,
den Knick
trotzdem
am Ende machen und dann erst später auffliegen.
Ja,
aber
überall so markieren mit Textmarker, weißt du so.
Ja, genau.
Die feministischen Stellen, alle mit Textmarker.
Genau. Und auch wieder alles performativ und auch wieder auf der Suche sein und vielleicht auch Annalisa gerecht werden wollen. Mhm. Und dann daraufhin eigentlich trotzdem irgendwie so ein Macker werden, der man gar nicht sein wollte. Und wieder aber doch Angst haben, in Therapie zu gehen und sich echt helfen zu lassen. Und gleichzeitig auch gar nicht dem gerecht geworden zu sein, was er eigentlich wirklich von seinem Herzen her möchte. Weil vielleicht hat er ja Annalisa auch wirklich ganz dolle lieb und hat sich auch einfach bloß verrannt. Mhm. Weiß man alles nicht. Ich werde auf jeden Fall die Geschichte und die andere auch noch erzählen.
Mhm.
Vielleicht kriegen die auch noch ihr eigenes Lied.
Das wäre schön.
Genau. Und ganz spannend war, dass am Ende geht sie ja, also sie fährt dann zum Derby. Und trifft sich mit bei Roter Bockwurst mit Zechi. Und Zechi ist eigentlich die große Liebe und hat sie wirklich gern und weiß, was sie mag. Und deswegen kriegt sie eine Bockwurst mit Senf. Und hat ein Stehkurven-Date, übrigens mein Lieblingswort. Stehkurven-Date für 2025. Und ich lasse das jetzt mal so da. Ich habe heute Dating-Tipps auf, ich weiß gar nicht, auf Tasche. Wie kommt das?
Geil, oder?
Und ich wollte dann so gerne, habe überlegt, wie wäre das denn? Das wäre doch total geil, wenn Zechi kein Pronomen hat. Wenn Zechi eine nicht-binäre Person ist. Mhm. Und man lässt es einfach, oder eben nicht, sondern man lässt es wirklich offen. Ist Zechi eine Frau oder ein Mann?
Und Zechi klingt immer wie ein Mann.
Jetzt pass auf.
Kannst du sagen, was du willst? Zechi klingt wie ein Mann. Warum auch immer.
Na, das ist ja gerade das, worauf ich gerade hinaus will.
Ich weiß, ja.
Weißt
ja.
du, so, weil ja. genau das ist das, ne, das ist ja genau das Spannende, wenn du Geschichten erzählst und der Witz ist, es hat nicht funktioniert ohne Pronomen. Mhm. Weil, wenn du kein Pronomen hast, dann kriegst du keinen Bezug zu der Person und plötzlich geht das Bild weg. Das Bild fällt einfach weg. Und wir haben festgestellt, dass es viel schöner ist. Also ich habe das dann ganz viel ausprobiert und so. Ist ja auch ein Handwerk, dann das wieder die Reime so hinzukriegen und so.
Total.
Weil die Wahl, die du hast, ist, du sagst immer wieder Zechi. Oder du nimmst irgendein anderes Pronomen, was noch keiner kennt, aber das irgendwie war es alles so hackelig. Und dann haben wir festgestellt, es ist eigentlich viel witziger. Du denkst, es ist so ein Kerl, ne? So Zechi. Und dann ist es plötzlich zumindest eine Person mit weiblichen Pronomen.
Ja.
Ne? Und genau, und das ist irgendwie, war total spannend festzustellen. Also es war ganz spannend in diesem Prozess, der handwerkliche Prozess des Songwritings und wie funktionieren denn unsere Gehirne. Und dass wir eben so dieses, dass dein Kopf ja ein Bild kreiert, wenn er einen Text hört. Und dieses Bild, wie entsteht das? Natürlich aus dem, was du bisher kanntest.
Absolut.
Es war auf jeden Fall spannend. Also ja, genau.
Und sag mal, ich habe das Video gesehen. Hast du das Video zu Annalisa, hast du bei dir in der Küche eine Mona Lisa hängen?
Ja.
Hast du?
Ja, die hängt da aber schon.
Die hängt da immer.
Und
ich wusste nicht, ob du die Mona Lisa wegen der Annalisa dahin gehängt hast ins Video. Mona Lisa.
Aber welches Video hast du denn da gesehen aus meiner Küche?
Oder hast du auf Facebook was gepostet, wie du das Lied singst? Hä, wieso?
Kann sein, dass ich einen Probenmitschnitt vielleicht mal gefunden habe.
Kann schon sein, aber... Also ich habe dich nur irgendwo gesehen und da hing eine Mona Lisa in der Küche.
Aber
gut,
ja,
vielleicht nicht bei Annalisa, bei einem anderen Video.
Ja, bei einem anderen.
Das wahrscheinlich war das ein anderes.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, okay, hat sie da eine kleine Mona Lisa hängen?
Die hängt da schon immer. Die habe ich geschenkt gekriegt vor ganz, ganz vielen Jahren von einem Schauspielerfreund, der mir die erste Gitarre geschenkt hat, da, mit der ich dann so ein bisschen losgefahren bin. Und der hatte mir die Mona Lisa geschenkt. Und die ist auch noch im gleichen Rahmen. Und der Rahmen ist so alt und sieht richtig doof aus und die hängt auch ein bisschen schief. Ich liebe sie sehr. Ich nehme sie überall hin mit.
Wo ist die erste Gitarre?
Natürlich ist die mittlerweile, weiß ich gar nicht, wo sie landete. Ich habe sie wahrscheinlich verschenkt irgendwann.
Ach so, okay.
Genau. Ja, ich darf ja auch nicht mehr Gitarre spielen gerade. Also schon lange.
Weil?
Ich habe ja seit vielen, vielen Jahren einen chronischen Tennisarm zum Beispiel.
Ach Gott, das wusste ich nicht, dass du keine Gitarre spielen darfst.
Ich würde sonst so gerne wieder ganz, ganz viel und deswegen musste ich lernen.
Und das geht auch für Banjo? Ist Banjo auch Gitarre?
Naja, ich spiele ja schon
Ukulele
und kleine Banjo spiele ich ja, aber nur kleine Sachen, aber nur wenig und immer mit Schmerzen, ja. Ja, wir sind 40 Jahre alt, ne? Also irgendwann ist auch... Ich habe ganz oft Testament gespielt. Ich konnte nur ein Picking, weißt du? Und dann machst du immer umdatter mit der ganze Zeit
so
die gleiche.
Sich, ja.
Jeden Abend kannst du das nochmal spielen, kannst du hier nochmal und dann spielst du es und sagst, okay, mache ich noch einmal. Mhm. Und dann hast du einen chronischen Tennisarm.
Kannst du nicht eine Version für Klavier umschreiben, einfach so, wo du einfach am Keyboard spielst?
Wenn ich Klavier spielen könnte.
Ach so, ich dachte, das könntest du. Siehst du mal, was ich dir alles zutraue. Ich habe gedacht, ich habe dich schon mal am Keyboard sitzen sehen.
Nein, es ist ein Omnichord. Es ist ein Omnichord.
Ach so, das ist ein Omnichord.
Ja.
Das habe ich nur verwechselt. Ich saß halt nicht erste Reihe.
Erste Reihe.
Ich saß halt nicht erste Reihe.
Das ist eine japanische Autoharp. Dafür musst du eigentlich gar nichts können, ehrlich gesagt. Du schreibst dir einfach die Akkorde auf und drückst auf den Knopf und dann machst du rechts so Pimmelim und dann macht es immer das Richtige. Das
sieht aber aus wie ein Keyboard ein bisschen, oder? Oder nicht?
Nein.
Nein, sieht es nicht. Okay. Na, ich versuche noch rauszugehen, warum ich dachte, dass ich dich schon mal am Keyboard gesehen habe. Da hast du dich aus Spaß einfach nur dahinter gesetzt. Du hast kurz mal so getan, als
das
könntest du
sein,
spielen.
Ja.
Oder? Ja, und zwar, ich glaube, in Offenburg. Ich meine, ich hatte dich in Offenburg mal gesehen, hinter einem Keyboard.
Ich finde dein Gehirn so lustig. Das ist wie meins. Ich vertausche zum Beispiel immer Namen, wenn sie die gleichen Vokale haben, auch Städte.
Okay.
Also Tübingen und Lübeck, das vertausche ich einfach, wenn ich rede.
Okay.
Nur weil beides ein Ü hat.
Interessant.
Und ein E beide auch. Ja, total lustig.
Aber wirklich.
Naja.
Sarah, es geht wieder auch los für dich. Du bist wieder unterwegs, ja, jetzt auch mit der Poesie und Widerstand Tour, die zweite Hälfte. Und ihr spielt das Programm ja schon seit Ewigkeiten, schon Monate, bevor überhaupt die Songs erschienen sind, hast du sie ja schon auch auf der Bühne gesungen. Ja. Einfach, weil du Bock hattest.
Ja, ich liebe das. Ja. Mhm.
Und es geht weiter.
Einfach, weil ich es kann. Ja, genau.
Sucht euch die Termine, wann Sarah vielleicht das nächste Mal bei euch in der Nähe ist. Danke dir für diese Begegnung, dass wir eingetaucht sind in das neue Album so ein bisschen. Widerstand und Poesie. Immer habe ich gesagt Poesie und Widerstand, oder? Aber ich glaube, es heißt Poesie und Widerstand.
Ach,
es heißt doch Poesie und Widerstand. Ich habe mir das witzigerweise falsch aufgeschrieben. Widerstand und Poesie und habe es aus Versehen richtig gesagt gerade.
Guck an, siehst du, manchmal passiert es aus Versehen richtig.
Ja, da steht Widerstand und Poesie, komischerweise.
Das ist mir auch schon mal passiert.
Witzig.
Ja, da habe ich aus Versehen mal eine 2,1 in Mathe geschrieben. Da habe ich gedacht, holla die Waldfee, der Lehrer will mich verarschen, habe ich gedacht. Ja. Aber manchmal macht man das aus Versehen richtig. Schwupps, hat man die binomischen Formeln gewusst.
Musst du öfter so machen.
Ja, oder? Also, Poesie und Widerstand.
Poesie und Widerstand.
War richtig, genau.
Dann danke dir für heute.
Ich freue mich total, dass ich da sein konnte. Danke dir. Es hat
wieder
sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Sache
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Der Tag. Das ist jeden Tag ein wichtiges Thema. Eines, das Fragen aufwirft. Der Tag sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und spricht mit Menschen, die was zu sagen haben. So entsteht ein Bild aus verschiedenen Blickwinkeln. Überraschend, unterhaltsam, facettenreich. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Gibt's an allen Tagen. Als Podcast vom Hessischen Rundfunk in der ARD Audiothek.